Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mit Pia Behme. Schon wieder scheint die Welt so schlecht. Diese ganzen negativen Nachrichten, die können stören. So geht es auch dem Deutschlandfunkhörer Robert Müller.
Anstoß für meine Mail war eigentlich ein recht banaler Beitrag aus den Nachrichten. Es ging dabei um Hitzetote in Mexiko, was zwar an sich sehr schlimm ist, aber mir hat in dem Moment die Einordnung gefehlt. Also ich konnte damit nichts anfangen, ob das jetzt außergewöhnlich hohe Zahlen sind. Es war für mich normal, dass in klimatischen Gegenden wie in Mexiko, dass es dort zu Hitzetoten kommt, auch aufgrund des aktuellen Klimawandels. Und von daher war das für mich keine richtige Nachricht. Ich hätte es eher in so Formaten wie Umwelt und Verbraucher oder Forschung aktuell erwartet, wo es dann noch eine Einordnung gibt. Ne? Ist das jetzt in Allzeit hoch? Ist das besonders schwerwiegend? Oder ist das eine verhältnismäßig normale Zahl? Ne? Und das kam mir dann halt so vor, dass es sich bei der Nachricht eher um einen Lückenfüller handelt, wo ich mich dann im Nachhinein gefragt habe, hätte man das nicht, ich sag mal, sinnvoller füllen können mit positiven Nachrichten beispielsweise.
Das hat sich zu diesem Oberthema mehr positive Nachrichten im Deutschlandfunk geführt.
Genau, also bei mir ist es so, ich höre sehr viel den Deutschlandfunk und es ist dann so, dass aber die Nachrichten alle 30 Minuten mich schon ein bisschen stören. Und in dem Moment hat mich das nochmal daran erinnert, wie störend das für mich eigentlich ist. Ich unterbreche dann zum Beispiel auch das lineare Programm und spule zurück zu irgendwelchen Beiträgen, die vorher gelaufen sind, um die Nachrichten zu vermeiden, weil auch dann immer diese 30 Minuten immer wieder dieselben Nachrichten, auch wenn sie sich über den Tag hin verändern, dass ich dann nicht immer wieder dieselben, doch zumeist negativen Berichte nicht ertragen muss. Und da hatte ich eigentlich gehofft oder mir gedacht, es wäre doch sinnvoller, wenn man positive Nachrichten einbringt. Ne? Also entweder als letzten Beitrag, um den Hörer oder die Zuhörerin nicht zu sehr deprimiert zurückzulassen. Oder ganz vage oder ganz verwegene Idee, ob man nicht die halbstündigen Nachrichten generell positiv macht, um einen Ausgleich zu haben zwischen dem einen und dem anderen Extrem.
Können Sie noch mal erklären, warum Sie gerade negative Nachrichten stören? Belastet Sie das?
Na, mich persönlich nicht. Also ich kann damit, denke ich, ganz gut umgehen. Aber ich höre immer davon, dass eben Leute sagen, ich habe keine Lust auf Nachrichten. Das ist immer alles nur so deprimierend und negativ. Man kann sich das gar nicht mehr anhören. Und viele, die ich dann sage, ich habe hier im Deutschlandfunk ein sehr interessantes Format gehört. Da ging es um dieses und jenes. Und habt ihr schon gewusst, das und das wurde in der Forschung wieder entdeckt oder entwickelt. Und dann sagen die Leute, aber das kann man sich ja nicht anhören, sonst kommt ja immer nur negative Nachrichten und scheinbar vermeiden die Leute generell, zum Beispiel jetzt den Deutschlandfunk, einfach weil die negativen Berichte irgendwie überwiegen, gefühlt. Auch wenn die Welt sich insgesamt ja tendenziell verbessert.
Bei uns in der Runde ist auch Franziska Zecher. Sie leitet mit einem Kollegen die Nachrichten vom Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und von Deutschlandfunk Nova. Hallo Franziska.
Hallo.
Kannst du verstehen, warum Herr Müller das beschäftigt?
Also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass ihn das beschäftigt. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir sowas hören. Wir kriegen auch immer wieder Zuschriften von Hörerinnen und Hörern, die uns sagen, es ist teilweise sehr negativ, was wir in den Nachrichten hören. Wir sprechen da auch von der Negativverzerrung. Das ist aber auch ein Phänomen, das es nicht erst jetzt gibt, sondern das gibt es eigentlich so lange, wie es Nachrichten gibt. Dass Nachrichten natürlich erstmal dazu da sind, zu berichten, was ist und sich dabei sehr stark eben auf negative Kontexte konzentriert. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wir bekommen genauso viele Zuschriften von Leuten, die uns sagen, wir schalten euch ein, weil ihr diese hohe Informationsdichte habt. Und wir schalten euch ein, weil wir keine banalen oder beschönigenden Geschichten wie bei manchen anderen Sendern eben auch hören. Also deswegen, Herr Müller, ich kann Sie verstehen und gleichzeitig muss ich Ihnen auch sagen, es gibt Leute, die sehen das eben genau konträr wie Sie. Ich glaube, das sollten wir uns am Anfang eben auch mal klar machen. Aber diesen Punkt, den Sie genannt haben mit diesem, dass mehr Menschen inzwischen Nachrichten vermeiden, das ist natürlich tatsächlich so. Wir leben in einer Zeit der Polykrisen. Das trägt auch noch mal dazu bei. Und es gibt ja auch eine Reihe von Studien, die gezeigt haben, dass es hier wirklich mehr Menschen inzwischen Nachrichten vermeiden.
Wir haben jetzt über negative und positive Nachrichten gesprochen. Es gibt auch noch den Begriff konstruktive. Da kann uns vielleicht Chris Vielhaus noch mal ein bisschen weiterhelfen. Er ist Redakteur und Autor bei Perspective Daily. Das ist ein Online-Magazin, das konstruktiven Journalismus macht, also auch auf Visionen und Lösungen schaut. Herr Vielhaus, können Sie da mal ein bisschen aufräumen bei diesen Bezeichnungen? Positiv, konstruktiv, ist das alles das Gleiche?
Ich möchte damit auf jeden Fall insofern aufräumen, dass dieser konstruktive Journalismus, den es als feststehenden Begriff gibt, erstmal gar nicht viel mit positivem Journalismus zu tun hat. Das heißt, wir bei Perspective Daily machen quasi auch Qualitätsjournalismus. Wir haben uns nur dieser Idee verschrieben, dass wir zu diesen klassischen journalistischen W-Fragen, was ist passiert, wann, warum, immer noch eine extra Frage stellen. Und zwar ist das die Frage, wie kann es weitergehen? Und das löst uns sozusagen so ein bisschen von diesem Positive News, was dann manchmal so ein bisschen in Schönfärberei geht. Das war diese Kritik, die Frau Zecher, glaube ich, eben auch aufgegriffen hat. Und da ist halt schon ein Unterschied da bei konstruktiven Nachrichten.
Herr Müller, können Sie vielleicht noch mal genau erklären, was genau Sie sich wünschen, wenn Sie sagen positive Nachrichten?
Ein Beispiel ist, man hört ganz häufig davon, dass beispielsweise Abholzung im Amazonas-Regenwald so stark ist wie nie zuvor und dass alles aufgrund des Konsums der Welt bei Fleisch und Soja ist. Aber gleichzeitig ist zum Beispiel eine Meldung bei der Seite Good News, dass die Abholzung in Kolumbien auf niedrigstem Stand ist seit über 23 Jahren. Und das hört man selten, wenn überhaupt, dann zum Beispiel bei Forschung aktuell.
Nur kurz, Good News ist eine Seite, die konstruktive oder positive Nachrichten sammelt von verschiedenen Nachrichtenmedien.
Darf ich bei dem Beispiel direkt einhaken? Das ist ein sehr interessantes Beispiel, das Sie gewählt haben, Herr Müller. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht. Wir machen es oft so, dass wir positive Aspekte dann manchmal ein bisschen unterbelichtet lassen, obwohl man sie auch wählen könnte. Nur das ist dann eben auch wieder manchmal die Frage, ob man da eine gewisse Positivverzerrung betreibt und damit womöglich auch mehr nicht unbedingt Gutes tut. Also ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wir sprechen einmal im Jahr mindestens vom Gender Pay Gap. Jetzt könnte man sagen, die Lücke wird langsam kleiner. Wenn ich allerdings mich in der Berichterstattung so sehr darauf konzentriere, dass die Lücke kleiner wird, geht vielleicht am Ende verloren, dass es noch ein Problem gibt. Das ist also immer so eine Gratwanderung, wo man ein bisschen gucken muss. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, es würde wahnsinnig helfen, wenn man eine Meldung über den Amazonas-Regenwald dann auch nochmal in einem Schlusssatz so sagen würde, aber übrigens, die Zahlen werden besser oder es wird inzwischen oder in diesem Jahr weniger abgeholzt. Das würde dem Ganzen nochmal so eine andere Tonlage geben. Und das ist eine Sache, die wir auch bei uns in den Nachrichten schon verstärkt versuchen. Also wir beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema gute Nachrichten. Wir hatten selber bei Deutschlandfunk Nova bis vor einigen Jahren eine Rubrik, die hieß die gute Nachricht. Wir haben sie irgendwann aufgegeben, weil wir irgendwann festgestellt haben, bei vielen Themen wollen nicht wir diejenigen sein, die bewerten, ob eine Nachricht gut oder schlecht ist. Das kann sehr schnell ins Auge gehen. Aber diesen Ansatz, den Herr Vielhaus vorgestellt hat, mit diesem Konstruktiven, also dass man sagt, wir haben hier ein Problem und gibt es eventuell Lösungen, der ist für uns total wichtig. Er ist natürlich auch nicht ganz so einfach umzusetzen. Und gerade für eine Nachrichtenredaktion, die unter Zeitdruck arbeitet und immer wieder alle halbe Stunde, wie in unserem Fall, eine neue Sendung hat, nicht ganz einfach durchzubringen.
Woran liegt das, dass das nicht so einfach ist?
Na, wenn wir uns mal die Seite von Perspective Daily angucken, was ich regelmäßig mache, dann sehen wir ja auch schon, dass die Schlagzahl eine ganz andere ist. Wir haben die Aufgabe, in den Nachrichten auch als öffentlich-rechtlicher Rundfunk einen sehr breiten Überblick zu geben. Das heißt, wir können auch nicht sagen, okay, wir nehmen uns jetzt einfach mal vier interessante Themen und die arbeiten wir in allen Details irgendwie aus mit positiven Aspekten und den negativen Aspekten. Dafür haben wir auch andere Flächen im Haus. Also vielleicht dürfen wir auch die Nachrichten nicht so isoliert betrachten in der Berichterstattung. Wir haben viele Sendungen, die sich auch sehr um diesen konstruktiven Ansatz bemühen. Wir haben in den Nachrichten von Deutschlandfunk Nova vor einem Jahr einen eigenen Podcast entwickelt, der sich mit dem Thema Biodiversität und Klima versucht, auf eine konstruktive Weise auseinanderzusetzen. Das ist unheimlich viel Arbeit. und passiert dann eben hier und da. Aber das alles oder nur konstruktiv in einer Nachrichtensendung zu sein, das würde ich persönlich für begrüßenswert halten. Vielleicht auch deshalb, wenn ich noch kurz diesen kleinen Einschub machen darf, weil das ist ja nicht nur eine Frage, die das Publikum betrifft. Das ist für uns besonders wichtig, weil das ist unsere Aufgabe. Aber ich merke auch bei mir in der Redaktion, auch meine Kolleginnen und Kollegen leiden zunehmend darunter, was sie in ihrer Arbeit jeden Tag berichten müssen. Also dieses Problem, wir sprechen hier von einer Sekundärtraumatisierung, das betrifft uns auch in unserer Arbeit in der Redaktion.
Vielleicht kann ich das ergänzen, Frau Zecher. Sie haben das schon ganz richtig gesagt. In den täglichen Nachrichten mit so einer Schlagzeile ist das ein ganz anderes Format, als wir bei Perspective Daily haben. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, als Online-Magazin nur einen Artikel pro Tag zu bringen. Das sind dann eben keine News, sondern es ist die Entscheidung dafür, ausgeruhte Artikel zu machen, die hintergründig sind, die Zusammenhänge aufzeigen und dementsprechend lösungsorientiert sich konzentrieren können auf Dinge, wo wir quasi Hebel haben, um Dinge zu verändern. Und abseits davon ist es aber so, dass wir dann am Sonntag immer 5 positive Nachrichten auch haben dazu, die dann wirklich nur positiv sein sollen, ohne aber da quasi Rosinen zu picken. Wir hatten eben das Beispiel von Herrn Müller mit dem Amazonas-Regenwald. Und da bin ich ein bisschen bei Herrn Müller. Da gibt es ja immer dieses sowohl als auch. Ne? Also klar ist es da so, zum Beispiel zuletzt ging die Nachricht herum, dass seit dem Regierungswechsel in Brasilien die Abholzung sogar deutlich zurückgegangen ist, was ein Ziel der Regierung war. Und das ist natürlich berichtenswert und die ist erheblich zurückgegangen in kürzester Zeit. Auch gibt es aber natürlich trotzdem Probleme noch, dass es immer noch zur Rodung Feuer und so weiter gibt und der Regenwald zurückgeht. Und das soll nicht verschwiegen werden im konstruktiven Journalismus, das ist ganz wichtig, sondern es soll aber eben dieses sowohl als auch gezeigt werden. Und wichtig dabei noch, das als Punkt noch, Sie hatten eben, Frau Zecher, gesprochen von einer Positivverzerrung. Gleichzeitig gibt es aber auch nachgewiesen auch eine Negativverzerrung, den sogenannten Negativity Bias, den wir alle haben. Der unsere Gründerin Maren Urner, die ist Neurowissenschaftlerin. Und in der Evolution ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass halt negative Nachrichten 5-mal stärker auf unser Gehirn wirken und hängen bleiben als gute oder sogar neutrale Nachrichten. Das hat natürlich den Grund, dass in unserer Entwicklung Gefahren immer eine viel größere Wichtigkeit hatten für das Überleben. Aber in dem Kontext, in dem wir jetzt hier leben, in unserer Gesellschaft, ist das natürlich nicht mehr so stark ausgeprägt. Und wir hören das sehr oft, dass Menschen zu uns auch kommen, die das Gefühl haben, wie Herr Müller, die sagen, ich kann die nur Negativnachrichten nicht mehr täglich sozusagen haben. Und das ist ja auch untersucht. Also der Reuters Digital News Report, der letztes Jahr rausgekommen ist, da wurden über 94.000 Menschen auf 5 Kontinenten befragt. Und da haben 2/3 der Befragten angegeben, dass sie zumindest gelegentlich Nachrichten vermeiden, aus genau diesen Gründen. Und dieser Tendenz haben wir das Gefühl, bei Perspective Daily wollen wir halt irgendwie begegnen, um aufzuzeigen, wie es halt weitergehen kann.
Also ich gebe Ihnen komplett recht mit der Negativverzerrung. Das ist, was ich eingangs sagte, ja auch schon ein Phänomen, das wir seitdem es Nachrichten gibt, eigentlich kennen. Vielleicht muss man aber auch mal sehen, dass vielleicht manchmal sogar eine Negativverzerrung einen positiven Effekt haben kann. Ich denke jetzt nur an die Wahl in Frankreich. Das war ja erstmal die Meldung, die dem vorausging, oh, wir erwarten einen Rechtsruck, wurde ja von vielen, auch nicht von allen, als negativ bewertet. Aber das löst ja dann auch wieder ein Handeln teilweise aus. Und da kommt es, glaube ich, noch auf eine weitere Komponente an, nämlich jetzt mal unabhängig davon, ob wir positiv oder negativ berichten, aber informieren wir die Menschen so, dass sie sich ein Bild machen können, das sie einordnen können. Liefern wir genug Informationen zur persönlichen Einordnung, die den Menschen dann wieder ein Gefühl vermitteln, dass sie handlungsfähig sind und auch gewissermaßen selbstwirksam. Also ich spreche jetzt von so einer Art von Empowerment. Und wenn wir uns die Wahlbeteiligung in Frankreich angucken, die weit über dem lag, wie es bei den letzten Wahlen war, würde ich sagen, hat hier sogar eine ursprünglich negative Nachricht zumindest zu einer erhöhten Wahlbeteiligung beigetragen, was ja erstmal als sehr positiv zu bewerten ist aus meiner Sicht.
Eine Frage, die ich vielleicht noch stellen würde an der Stelle ist, warum man sich denn, Frau Zecher, Sie sagten das vorhin, bei den Nachrichten so auf das Thema negative Nachrichten konzentriert, beziehungsweise warum positive Nachrichten beschönigend sein sollen. Also wenn man etwas berichtet, so wie zum Beispiel über den Amazonas-Regenwald und dann dazu ein Gegengewicht bringt, dann ist das ja nicht beschönigend, weil der negative Teil trotzdem berichtet wird, aber der positive Teil zumindest dazu führt, dass die Leute merken, hey, es gibt da Stellen, wo es nicht ganz so hoffnungslos ist, auch was das Beispiel in Brasilien vorhin anging. Da finde ich, ist beschönigend nicht das richtige Wort, oder?
Da würde ich Ihnen auch überhaupt nicht widersprechen wollen. Also ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Und wenn ich mich recht entsinne, ich kann mich an die Meldung auch noch erinnern. Das war im ersten Jahr der Präsidentschaft von Lula da Silva, nachdem Bolsonaro abgewählt war. Wir haben in allen drei Programmen genau über dieses Thema berichtet, dass weniger im Regenwald abgeholzt wird. Worum es mir, und das ist jetzt vielleicht auch ein Missverständnis am Anfang, nur ging, war, dass wir dieses Thema nicht so darstellen können, als wären damit alle Probleme gelöst. Aber ich glaube, da besteht überhaupt kein Dissens zwischen uns.
Was Herr Müller beschreibt, ist ja so eine Form von erlernter Hilflosigkeit, wenn es darum geht, dass wir halt zu viel negative Nachrichten damit bespielt werden. Ne? Gerade natürlich, wenn es so eine Intensität hat, wenn man jetzt den ganzen Tag Radio und Nachrichten hört und das den ganzen Tag sozusagen direkt in unser sensibelstes Organ, an unser Gehirn ranlassen, dann macht das natürlich was mit uns. Und das ist wissenschaftlich auch untersucht. Ne? Dass wenn der Eindruck entsteht bei Menschen, dass alles schlimm ist, dass alles nur katastrophale Entwicklungen nimmt, man muss die trotzdem benennen. Da bin ich ganz bei Frau Zecher. Das schließt sich nicht aus, wie Sie gesagt haben. Aber trotzdem, wenn man da nicht eben diese anderen Entwicklungen auch mit aufzeigt, dann führt es zu etwas, was wir, glaube ich, ja schon seit langen Jahren beobachten, und zwar, dass Menschen sich abwenden. Dass Menschen eben, wie nachgewiesen wurde, sich von Medien abwenden, dass diese Nachrichtenmüdigkeit zunimmt. Und dann natürlich im schlechtesten Fall es dazu kommt, dass sie sich anderen Quellen zuwenden, und zwar Telegram-Gruppen und Fake News anheimfallen. Und dieser Tendenz wollen wir mit Perspective Daily sozusagen entgegenwirken als Ergänzung zu Nachrichten. Und wir werben dann quasi immer für eine Art Medienhygiene, Nachrichten natürlich, ja, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie wir sie gerade mit Smartphone und in unserer digitalen Welt uns dem aussetzen.
Ich würde gerne nochmal auf dieses sowohl als auch schauen und auf das ganz praktisch Handwerkliche. Franziska, du hast ja eben auch gesagt, die Nachrichten müssen bei uns schnell raus. Und da, wo wir sie herbekommen oder wo wir viele Infos herbekommen, das sind ja die Nachrichtenagenturen, die liefern jetzt ja nicht diese sowohl als auch Aspekte mit. Das heißt, ich müsste als Nachrichtenredakteurin, Nachrichtenredakteur auf dem Schirm haben. Es gab vor kurzem noch andere Zahlen, die muss ich mir von irgendwo holen und das dauert natürlich. Ist das so ungefähr das, wo es quasi dann auch hakt?
Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass das ist, woran es hakt. Aber es ist natürlich richtig, dass erstmal die Nachrichtenagenturen nicht viele dieser Informationen, die sozusagen zu Lösungen führen, nicht immer enthalten haben in ihren Agenturmeldungen. Trotzdem arbeiten wir mittlerweile in der Nachrichtenredaktion aller unserer drei Programme so, dass wir haben die Nachrichtenagentur als Basisquelle, aber wir recherchieren in einem Großteil der Meldungen darüber hinaus. Wir machen inzwischen teilweise an der einen oder anderen Stelle auch weniger Themen, wir erklären viel mehr. Also unser Ansatz liegt vor allem darin, dass wir sagen, wir versuchen möglichst viele Hintergrundinfos zu liefern. Ich glaube, das ist am einfachsten sichtbar, wenn man sich mal eine Meldung von heute hinlegt und sich mal anhört, wie wir vor 10 Jahren geklungen haben. Wir recherchieren weit über die Agenturen hinaus, dass wir Telefonate führen, dass wir uns noch weitere Quellen, Statistiken und so weiter und so fort angucken. Das ist natürlich manchmal nicht so ganz einfach, wenn wir solche Geschichten haben, wo eine Debatte beispielsweise abgebildet, A sagt das, B sagt das und wir müssen dann sozusagen die Synthese davon oder C liefern. Aber auch das versuchen wir inzwischen, um hier den Menschen, die uns zuhören, noch eine bessere Möglichkeit zur Einordnung zu geben und eben auch Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Herr Vielhaus, wenn wir mal ins ganz Praktische gehen bei Ihnen in der Redaktion. Sie stellen noch eine weitere Frage, haben Sie eben erklärt. Wie suchen Sie nach Ihren Themen?
Um nochmal an das anzudocken, was Frau Zecher gesagt hat. Ich muss natürlich sagen, wir sind in einer privilegierten Position, dass wir als JournalistInnen bei uns eben diese Zeit haben, im Gegensatz zu dem täglichen Newsdesk, ausgeruht, uns mit Themen auseinanderzusetzen. Das ist mir auch ganz bewusst. Deswegen, ich habe großen Respekt davor, in so einer hohen Schlagzahl wirklich Nachrichten bringen zu müssen. Und es ist da natürlich schwer, irgendwie immer ausreichend oder tief zu recherchieren, obwohl das natürlich immer der Anspruch ist. Aber es ist halt in diesem Modus schwierig. Bei uns ist es dann halt so, dass wir zweimal die Woche eine Redaktionskonferenz haben. Da bringen die RedakteurInnen ihre Pitches mit. Wir versuchen da so ein bisschen, jeder Redakteur Experte in seinem eigenen kleinen Bereich zu sein. Ich zum Beispiel habe Politik und Geschichte studiert. Und das ist so mein Hintergrund, womit ich halt dann so auf Themen von Macht, Geld, soziale Gerechtigkeit und so weiter blicke. Das heißt, wir sind in der Themensetzung erstmal relativ frei. Es gibt dann aber sozusagen das Redaktionsgremium, wo 10 RedakteurInnen drin sind und die entscheiden dann halt per Mehrheitsprinzip, ob ein Thema dann sozusagen bei uns auf die Seite kommt in Artikelform. Und die müssen dann halt eben diesen Kriterien entsprechen. Es muss halt dieser konstruktive Dreh da sein. Es muss geschaut werden, dass es ausreichend verschiedene Perspektiven beleuchtet werden und dass es halt auch wissenschaftlich fundiert ist. Das ist uns auch sehr wichtig, dass wir halt gute Quellengrundlagen haben, gute Studiengrundlagen haben. Und dann können die Artikel heute auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Deswegen sehen wir uns vielleicht auch als Ergänzung zu eben diesem nach wie vor wichtigen Nachrichtenkonsum. Aber wir haben da halt dann andere Möglichkeiten, Themen zu beleuchten und auch Kontext zu zeigen. In den Niederlanden gibt es ein Medium, das heißt The Correspondent. Das ist so ein bisschen unser Vorbild. Das gibt es schon seit 10 Jahren. Die machen dort auch konstruktiven Journalismus. Und der Gründer von denen hat zuletzt gesagt, sie sehen Nachrichten so ein bisschen als das Wetter. Und was wir machen wollen, ist so ein bisschen mehr das Klima. Ne? Also, dass wir ein bisschen mehr das Drumherum, das einordnen wollen, gerade halt in dieser Informationsgesellschaft, wo halt auch viele Menschen einfach keine Zeit und nicht die Kraft haben, sich dann ganz differenziert und tief mit einzelnen Themen zu beschäftigen.
Herr Müller, ich würde gleich gerne einmal auf Ihre Lösung schauen, aber erstmal, reicht Ihnen das, was Ihnen hier so als erklärt wird?
Na, also ich kann das nachvollziehen, die einzelnen Standpunkte. Was mir vielleicht mangels Kenntnis über das Nachrichtenerstellen so an Informationen fehlt, ist, Sie sprechen immer von der Schlagzahl der Nachrichten. Aber wenn ich jetzt früh morgens um 5, wenn die Informationen am Morgen beginnen, dann höre ich die erste Nachrichtensendung. Und wenn ich die irgendwie 2-3 Stunden später wieder einschalte, dann höre ich den Rumpf der Nachrichten ist immer noch das Gleiche. Mag sein, dass da eine Stimme aus den Informationen am Morgen aus einem Interview mit dazugekommen ist oder dass was anderes dafür weggefallen ist, dass vielleicht eine Entwicklung auf der Welt mit eingeflochten wurde. Aber mir erschließt sich nicht, wo da die Schlagzahl ist.
Das ist tatsächlich so, dass wir, auch wenn es vielleicht nach außen hin nicht so hörbar ist, aber doch sich innerhalb der Meldungen dann doch nochmal einiges verändert, wir eben neue Einordnungen dazu bringen, nochmal einen anderen Aspekt reinbringen. Ich frage mich auch immer, wie stark wird diese zusätzliche Arbeit draußen gehört, aber es findet auf jeden Fall da hier relativ viel statt.
Gibt es denn anschließend an Herrn Müller eine Vorgabe, dass quasi halbstündlich Nachrichten dann neu bespielt werden müssen? Haben Sie da irgendwelche Spielräume? Weil das ist ja genau die Frage. Klar, Leute schalten neu ein und wollen dann frisch informiert werden. Aber wie Herr Müller sagt, irgendwann wiederholt es sich ja schon. Und das ist ja dann die Frage, doch ein bisschen, macht das vielleicht überhaupt so viel Sinn, in dieser Taktung das zu machen?
Naja, da gibt es 2 Antworten. Die erste Antwort ist, dass wir aus unserer Medienforschung wissen, dass im Schnitt Leute 20 Minuten am Radio sind oder 20 Minuten zuhören. Das heißt, da macht es schon Sinn. Und der zweite Punkt ist, wir können uns unsere Nachrichten ja nicht ausdenken, wie es uns gefällt, sondern wir sind da ja auch gebunden an ein bestimmtes Weltgeschehen oder als das, was wir jetzt mal als relevant einstufen und wo wir sagen, das gehört zu einem Informationssender an Informationen, wie wir sie machen, einfach dazu. Mhm.
Wir können uns ja mal die Nachrichten von heute anschauen. Wir zeichnen diese Ausgabe von Nach Redaktionsschluss am Mittwoch, den 10. Juli auf und es ist jetzt 3:15. Die halbstündigen Nachrichten beim Deutschlandfunk, die sind immer so 5 Minuten lang und dann gibt es auch noch längere um Punkt. Und ich habe mir mal die um 11.30 Uhr zum Beispiel heute angeschaut. Ich umreiß die mal kurz. NATO-Unterstützung für die Ukraine. Dann das IFO-Institut hat gesagt, dass die Wiederaufnahme der Wehrpflicht gesamtgesellschaftliche Kosten von bis zu 70 Milliarden Euro verursachen könnte. Die Zuzahlungen für Pflegebedürftige im Heim sind gestiegen. Audi erwägt, das Werk in Brüssel zu schließen. Und in Haiti wurde ein Krankenhaus wieder unter Kontrolle der Regierung gebracht. Das sind 5 Nachrichten und dann noch das Wetter.
Jetzt könnte man sagen, da waren 2, die doch irgendwie einen positiven Anklang haben, wenn man es so sehen möchte. Einmal die letzte mit Haiti, könnte man als positiv bewerten. Und die erste, dass die Ukraine weitere Lieferungen bekommt, da ist es eben eine Perspektivfrage. Wenn ich auf der Seite Russlands stehe, werde ich das nicht als positiv bewerten. Wenn ich auf Seiten der Ukraine stehe, würde ich sagen, das ist eine gute Nachricht. Da sehen wir schon dieses kleine Problem, das wir hier haben. Wer entscheidet, was eine gute und was eine schlechte Nachricht ist?
Herr Müller, wie finden Sie denn diese Zusammenstellung von den Nachrichten heute um 11.30 Uhr?
Na, dadurch, dass ich auf der Seite der Ukraine bin, sind die 2 positiven Nachrichten ein gutes Gegengewicht zu den negativen. Die Auswahl finde ich gut, ja.
Ich nehme jetzt mal das Ding raus mit den Kosten für die Heimplätze, für die Pflegeheimplätze. Das ist eine sehr relevante Nachricht, ist ein sehr, sehr großes Thema für unsere Gesellschaft. Die Überalterung und wie geht es mit der Pflege weiter? Seit Jahren und Jahrzehnten ist das ja der Pflegenotstand real. Und diese Nachricht, wie sie da jetzt war, ich habe sie jetzt nicht im Detail gehört, ich habe heute aber auch die Zahl gelesen und die macht natürlich Angst. Ne? Ich muss irgendwann eventuell ins Heim, das kostet dann mindestens 2.800 € im Monat und dann verarme ich restlos. Dieses Gefühl lässt sich meiner Meinung nach vermeiden. Ich mache viel auch zu Public Health in dem Bereich, Gesundheitssystem. Und wir hatten zuletzt zum Beispiel erst einen Artikel darüber, dass halt dieser ambulante Sektor, also die Pflege, die nach Hause kommt, die hat ja ebenso große Probleme wie die stationäre. Und in dieser Nachricht wäre es sozusagen problemlos möglich, in den 5 Minuten, die Sie gesagt haben, halbstündig vielleicht nicht, aber vielleicht zu der vollen Stunde zu sagen, wichtig wäre es, den ambulanten Sektor als erstes zu stärken, diese häusliche Pflege, weil umso besser es der geht, umso weniger Leute müssen überhaupt ins Heim. Und da gibt es ganz viele spannende Konzepte, die medial quasi nicht stattfinden, wo wir zuletzt darüber berichtet hatten und ich einen 2-teiligen Artikel zugeschrieben habe. Und so etwas mit anzubieten im Zuge dieser Nachricht und die Leute dann nicht mit dieser Angst alleine zu lassen und zumindest zu sagen, es gibt Alternativen, man müsste im ambulanten Sektor ansetzen und da die Situation verbessern. Es gibt da spannende Ansätze.
Wäre das eine Option, Franziska?
Also, Herr Vielhaus, das ist auf jeden Fall eine Option, aber Sie sind ja offenbar auch ein Stück weit, haben Sie sich mit diesem Thema schon intensiver auseinandergesetzt, was es dann natürlich leichter macht, in dem Moment zu sagen, ah super, der Aspekt kommt hier auch noch mit rein. Sie bringen mich aber hier in der Diskussion, also Sie alle, auch Sie, Herr Müller, auf eine ganz andere Idee, dass wir eventuell doch nochmal an der einen oder anderen Stelle auf das weitere Programm verweisen sollten. Also wie ich schon sagte, wir in den Nachrichten, wir versuchen, vieles, wir machen uns viele Gedanken über dieses Thema, aber wir haben ja auch noch die ganzen anderen Flächen, die auch lösungsorientiert versuchen zu arbeiten. Und alleine, wenn wir in einer Nachricht am Ende sagen könnten, und übrigens, was es hier für Lösungen gibt, jetzt mal in die Tüte gesprochen, dazu können Sie das und das hören, das dann verlinken oder eben den Hörhinweis geben, könnte ich mir vorstellen, dass das für viele Menschen doch schon mal so ein bisschen das Blickfeld öffnet dafür, dass es nicht nur ein Verlauf ist, der auf was Negatives allein hinausgeht.
Was halten Sie von dem Vorschlag, Herr Müller?
Den finde ich nicht schlecht. Ich hatte mir gerade überlegt, als Herr Vielhaus das geschildert hat mit der ambulanten Pflege, dass wahrscheinlich in den Nachrichten so ein Hinweis eher als O-Ton von einem, ich sag mal, Politiker, der sich mit dem Bereich Pflege auseinandersetzt, eingespielt werden würde, als dass die Nachrichtenredaktion das selbst vornimmt. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, es ist wahrscheinlich schwierig, dazu einen passenden O-Ton zu bekommen, den man dann da einspielt. Aber grundsätzlich die Verlinkung auf andere Magazine beispielsweise, die finde ich schon sinnvoll. Wie man das in den Nachrichten hinbekommt, kann ich mir noch nicht so vorstellen. Aber es muss ja auch nicht zu jedem Beitrag sein, sondern zu ich sag mal, ja, wieder zu dem letzten, ne, wo dann am Ende der Nachrichten der Hörer entscheiden kann, okay, gehe ich jetzt in dieses andere Magazin, beispielsweise Umwelt und Verbraucher, und höre mir das an in der Deutschlandfunk-App, oder ich nehme es zur Kenntnis, aber es spielte für denjenigen vielleicht in dem Moment keine Rolle.
Jetzt sind wir ja schon bei einer Idee gelandet, bei mindestens einer. Und ich würde in die Schlussrunde einbiegen. Gibt es etwas, was Sie jetzt hier zum Denken angeregt hat? Nehmen Sie etwas mit Franziska, magst du anfangen?
Also ich fand diese Runde sehr gewinnbringend, auch weil wir doch nochmal von außen gesehen haben, was uns natürlich auch durch Post von Hörerinnen und Hörern gespiegelt wird, wo so gewisse Problemlagen liegen und dass es sinnvoll ist, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, was wir ja auch tun. Und ich freue mich, dass wir doch jetzt zumindest mal eine kleine Idee mitnehmen, wo wir sagen, okay, vielleicht ist das etwas, das ist noch nicht die große Lösung, aber zumindest schon mal ein Schritt, über den wir nachdenken können, der an der einen oder anderen Stelle vielleicht den Menschen, die uns zuhören, auch schon ein Stück weiterhelfen kann.
Herr Vielhaus?
Ja, also ich persönlich bin auch sehr angetan von der Idee von Frau Zecher, die sich jetzt so spontan entwickelt hat, weil es genau diesen Punkt aufgreift, dass es eben für die Menschen nicht da aufhören soll, dass sie in ihrer Angst oder Verunsicherung zurückgelassen werden. Und ich persönlich bin auch ein regelmäßiger Konsument von den Angeboten von Deutschlandfunk und weiß auch, dass es da eben sehr viele gute Sachen gibt und dass die Nachrichten eben diese Schwierigkeiten haben, die wir besprochen haben. Und da so eine Brücke zu schlagen zu diesem Bigger Picture und zu den breiteren Angeboten, die halt in kurzen Nachrichten auf der Strecke bleiben müssen, halte ich für sehr smart. Zusätzlich zu den anderen Ergänzungen, die es an guten Angeboten ja auch gibt in der Medienlandschaft.
Herr Müller, was nehmen Sie mit? Hat Ihre E-Mail irgendwas für Sie gebracht?
Man sagt ja, man soll im Leben ein paar Meilensteine setzen, ne? Ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und vielleicht könnte ich mit meiner E-Mail in den Nachrichten des Deutschlandfunkes in Zukunft was verändern. Das wäre zumindest sehr schön. Für mich persönlich, der nur begrenzten Einblick in das Nachrichtenschaffen hat, ist es halt so, die Vorteile scheinen für mich zu überwiegen. Also man entlastet den Hörer und die Hörerin, man zeigt Alternativen auf, man kann, wie Frau Zecher von sagte, vielleicht auch die Redakteure entlasten, weil sie halt nicht nur den Fokus auf das Negative hat, sondern auch auf das Positive. Und was für mich am wichtigsten ist eigentlich, das schlägt vielleicht auch den Bogen zum Anfang, ist, dass sie mit einem gewissen positiven Alleinstellungsmerkmal, würde ich es mal nennen, auch Hörerinnen und Hörer wieder zurückgewinnen können, die sonst die Nachrichten vermeiden oder ganz abschalten. Das wäre zumindest doch ein positiver Nebeneffekt.
Sie hatten ja gerade geäußert, dass Sie einfach zu wenig Einblicke haben in die Arbeit einer Nachrichtenredaktion. Wenn ich es richtig sehe, sind Sie am Standort Berlin, oder? Sie können gerne uns mal in unserer Nachrichtenredaktion in Berlin besuchen. Ich bin immer mal wieder dort, weil ich ja eben auch für die Nachrichten in Berlin zuständig bin. Vielleicht können wir Ihnen dann noch ein bisschen mehr zeigen, wie wir arbeiten, damit Sie noch einen besseren Einblick bekommen?
Sehr schön.
Sehr gern. Vielen Dank.
Und das war nach Redaktionsschluss. Mit dabei waren Franziska Zecher von den Deutschlandfunk-Nachrichten, Chris Vielhaus von Perspective Daily, der Deutschlandfunk-Hörer Robert Müller, der uns auf das Thema für diese Ausgabe gebracht hat, und ich, Pia Behme. Und wenn Sie mal eine Kritik oder Frage rund um Medien und Journalismus haben, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Danke, dass Sie zugehört haben.